was für eine Möglichkeit von dieser Gemeinde ausgeht. Wenn ich über euch weiß, dass ihr aus unterschiedlichsten Denominationen und Prägungen und Gewohnheiten, auch geistlich-theologischer Gewohnheiten, zusammenkommt, um eine Gemeinde zu bilden, dann ist das eine Riesenchance, eine Riesendynamik, die darin liegt und die zugleich natürlich auch immer genug Sprengstoff und Reibungspunkte mit sich bringt. Das Phänomen ist, dass das Wort Gottes uns beschreibt, dass die Gemeinde genau das ist. Sie ist ein Brennpunkt, ist ein Ort unterschiedlichster Menschen. Wir sehen das in verschiedenen Briefen, je nachdem, was Paulus das auch thematisiert, dass er genau das verdeutlicht, auch gerade im Epheserbrief. Wir werden heute etwas aus dem Epheserbrief hören, wo er sagt, eigentlich kommen hier Leute zusammen, die normalerweise nie zusammengekommen wären. Damals viel krasser, denn damals kamen Menschen aus unterschiedlichen Religionen zusammen und haben sich in Christus gefunden. Ja? Hier kommen ja lauter Menschen zusammen, die schon in Christus miteinander verbunden sind. Und zugleich ist es eigentlich total irre, welche Herausforderung es trotzdem oder vielleicht umso mehr bedeutet, dass wir als Christen so unterschiedlich sind. Die Bibel beschreibt uns, dass die Unterschiedlichkeit auch von unseren Persönlichkeiten einen großen Einfluss darauf hat, wie wir das Wort Gottes lesen und welchen Einfluss es auf unsere Theologie hat. Das heißt, diese Unterschiedlichkeit hat aber Gott in uns hineingelegt. Es gibt bei diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten, mal abgesehen von Charakterschwächen, das ist was anderes, ja, Charakterschwächen, aber das, was uns als Persönlichkeiten ausmacht, an Extrovertierten und Introvertierten und was es alles so an Persönlichkeiten gibt, sind ja, und auch an Begabungen, sind Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, um in der Menge, in der großen Breite, wenn man das zusammenlegen würde, dann die Herrlichkeit und die Gnade Gottes sähe. Habt ihr das verstanden? Du selbst mit deiner Persönlichkeit bist ein Teil dessen, dass Gottes Herrlichkeit und seine Gnade sichtbar wird. Sie wird aber nicht in dir alleine sichtbar. Das wäre ein Ding. Dann wären wir aber alle der Messias, ja? Dann bräuchten wir nur einen von uns. Unsere Unterschiedlichkeit, die ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten, Wesenszüge, Charakterzüge, Begabungen, sind alle wie ein Puzzleteil, die wir alle zusammenlegen würden, um am Ende die Herrlichkeit und die Gnade Gottes zu sehen. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, kann ich jetzt auch gar nicht, das wird auch nicht der Mittelpunkt meiner Predigt sein. Ich möchte nur, dass wir das im Hintergrund ein bisschen hören und verstehen und das auch mal mitnehmen, bewegen im Alltag. Du bist mit deiner Persönlichkeit, aber die anderen eben auch, sind alle wie ein Puzzleteil, die sich, wenn sie sich ergänzen, wenn sie das einander zulassen, also wie ein Puzzleteil ja auch das zulassen muss, dass der andere an mich dran passt. Ja, die Puzzleteile müssen ja dann auch passen. Wenn wir das zulassen und verstehen, ich selber bin ein Teil, um die Herrlichkeit und die Gnade Gottes wiederzuspiegeln in dieser Erde. In Epheser 1, Vers 22 kann man das sehr schön sehen, dass wir die Sichtbarwerdung des Herrn Jesus sind. Die Gemeinde ist die Sichtbarwerdung des Herrn Jesus. Und die Gemeinde sind wir alle, mit unseren Unterschiedlichkeiten, Persönlichkeiten. So, und wenn ich das weiß, dann verstehe ich, dass ich selbst richtig bin und die anderen richtig sind. Wie gesagt, wir reden nicht über Charakterschwächen und über Schuld, darüber kann man an einer anderen Stelle reden, aber von dem Grundsatz her sieht Gott uns so. Der Epheserbrief ist ein Brief Gottes an seine Gemeinde, wie er sie sieht. Deswegen liebe ich den Epheserbrief. Deswegen habe ich einen Abschnitt aus dem Epheserbrief heute mitgebracht. Und ich möchte euch den seelsorgerlich hoffentlich auslegen, also als eine Ermutigung, als etwas Tröstendes und natürlich steckt auch immer ein bisschen Herausforderung darin. Haben wir auch gerade im Thessalonicher Brief gerade gesehen, in diesem Abschnitt, wo Paulus sagt, ich war wie ein Vater zu euch, wie ein Papa, der herausfordert und auch tröstet. Und das ist Gottes Art. Gott nennt sich Vater und er sagt, ich bin ein Tröster und auch ein Herausforderer. Wie Mamas und Papas normalerweise das tun, dass sie trösten und herausfordern, manchmal andersrum. Erst herausfordern und nachher müssen sie trösten. So ist Gott. Wir alle wollen eine wachsende Gemeinde sein. Wollen wir eine wachsende Gemeinde sein? Bestimmt. Manche sagen sogar Amen dazu. Jetzt gucken wir gerade mal, dass die Folie da haben. Oder muss ich einmal klicken? Ah ja. Wollen wir eine Gemeinde wachsende Gemeinde sein? Natürlich wollen wir das. Jetzt natürlich die Frage, wie definieren wir denn eine wachsende Gemeinde? Was macht das aus? Und wenn ich jetzt heute euch gleich den Text vorlese aus Epheser 4, könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt, Epheser Kapitel 4, dann ist es interessant, dass wir am Ende dass wir an einem Scheitelpunkt innerhalb des Briefes sind. Ich werde euch jetzt leider nicht die ersten drei Kapitel auslegen. Ich täte es so leidenschaftlich gern. In der Bibelstunde habe ich schon kleine Anteile davon haben dürfen im letzten Jahr oder jetzt Anfang des Jahres. Genau, in diesem Jahr ging der Epheserbrief durch die Bibelstunde und ich war manchmal dabei und durfte einzelne Abschnitte davon vorstellen. In den ersten drei Kapiteln, und deswegen lest sie gerne mit modernen Übersetzungen, weil der Epheserbrief ist sowas von kompliziert. Paulus macht riesenlange Schachtelsätze und man begreift gar nicht, mit was für einer großen Liebe Gott auf die Gemeinde schaut, also auf dich. Und am Anfang hören wir also erstmal etwas über die Dogmatik, also die grundsätzliche Sicht Gottes auf die Gemeinde, also erstmal nur die Theorie, wie Gott dich sieht. Die ersten drei Kapitel beschreiben erstmal nur die Theorie. Und jetzt kommen wir an einen Scheitelpunkt, wo es heißt, wie leben wir das denn jetzt? Also das, was Gott über dich gesagt hat, das, was du an Botschaften über dich weißt, das ist die Voraussetzung, um es leben zu können. Unser eigenes Leben, unsere eigene Biografie, so wie hat uns geprägt zu Persönlichkeiten, um das zu tun, was wir heute tun. Die Prägung aus unserem Elternhaus oder von den Menschen, bei denen wir groß geworden sind, diese Prägung hat Einfluss auf das, was wir letztendlich dann später als Menschen dann leben. Kinder machen das noch unreflektiert. Wenn man dann Teenager wird und erwachsen wird, weiß man schon ein bisschen mehr, warum man sich in diesen und jenen Dingen so und so verhält, weil es aus der Prägung kommt. Aus der Botschaft, die in meinem Leben gelandet ist. Wenn die Botschaft von deinen Eltern war, du bist zu dumm, dann wird das immer Einfluss auf dich haben. Entweder wirst du dich zurückhalten oder du wirst versuchen, immer allen Leuten zu zeigen, wie klug du bist. Ja? Manchmal, wenn das noch so anstrengend und so ätzend ist, dann, wie du das dann versuchst, diese Botschaft zu leben. Wenn die Botschaft ist, es muss immer alles Friede sein und wir werden über Schwierigkeiten wird nicht gesprochen. Wenn das die Botschaft in deinem Leben ist, dann wirst du dich entsprechend verhalten in deiner Ehe, bei der Arbeit, mit Freunden, in der Gemeinde. Also alles das, was am Anfang über dich gesagt wird in deinem Leben, was du als kleines Menschenkind angenommen hast in deiner Kindheit, prägt dich bis heute, dann als erwachsener Mensch. Und so ist es mit dem Wort, ist es mit Gott auch. Das, was er über dich sagt in Epheser Kapitel 1 bis 3, das ist die Botschaft, die er über dich sagt und sagt, das möchte ich, dass das deine Seele versteht. Ich werde gleich das ganz kurz zusammenraffen, damit ihr wisst, was das ist. Wenn wir verstehen, was Gott, wenn du verstanden hast, wenn deine Seele versteht, wie Gott dich sieht, was er für eine Botschaft über dich hat, dann verstehst du auch jetzt das Nächste nicht allein als Appell, du solltest, du hättest, du müsstest, sondern weißt, aha, daher kommt das. Daher kommt das. Und deswegen beginnt der Abschnitt jetzt mit einem Wort, das jetzt dummerweise ich lese aus der Neues Leben Bibel, weil die leichter zu lesen ist. Eigentlich müsste am Anfang davor das Wort stehen, darum oder deshalb. Manche in eurer Übersetzung werden diesen Schlüsselbegriff am Anfang von Kapitel 4, Vers 1 stehen haben, diesen Punkt, darum. Also, weil wir diese ersten drei Kapitel gehört haben, weil wir gehört haben, was Gott über mich sagt und über meine Gemeinde sagt, wie er mich sieht, darum wollen wir jetzt Folgendes verstehen. Daher heißt es im Wörtlichen, steht das Wort daher, also aus diesem Grunde. Als ein Gefangener des Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich, demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein, ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, es gibt einen Glauben, es gibt eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Das ist schon der kleine, präzise Predigtext für heute Morgen. Also, wir sind am Ende einer Dogmatik. Jetzt beginnt die Ethik. Und was haben wir in diesen ersten Einheiten, oder was kann man in dieser ersten Einheit lernen? Wir haben etwas darüber gelernt, was unsere Berufung ist. Wozu sind wir berufen? Habt ihr eine Ahnung? Es sind zwei große Dinge oder im Wesentlichen eine große Berufung. Wir sind für die Herrlichkeit im Himmel berufen. unser eigentliches Ziel, im einen Lied wurde das auch gerade deutlich, wo wir es gesungen haben, eigentlich werden wir vorbereitet für den Ort, für den Gott uns geschaffen hat, das ist der Himmel. Das ist unsere eigentliche Berufung. Oder nicht die eigentliche, das ist die Berufung. Wir sind für ein paar Jahre oder Jahrzehnte auf dieser Erde und in dieser Zeit bereiten wir uns vor und bereitet Gott uns vor für den Ort, für den er uns eigentlich geschaffen hat, zu dem wir hinwollen, für die Herrlichkeit. Und der zweite Aspekt, der in diesen ersten drei Kapiteln in dem Epheserbrief steht, ist, diese Berufung gilt für alle Menschen aus allen Nationen, also für unterschiedlichste Menschen. Und hier sind wir heute Morgen im Gottesdienst mit Menschen aus ein paar verschiedenen Nationen. Wir sind aber, und daher in gewisser Weise unterschiedlich, wir sind aber auch allein schon darum unterschiedlich, weil wir Männer und Frauen sind, weil wir aus unterschiedlichen Denominationen kommen, weil manche aus dem frommen Elternhaus kommen und andere erst spät zum Glauben gekommen sind, weil weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen. All diese Berufen gelten für Menschen unterschiedlichster Art. Unterschiedlicher geht es gar nicht mehr. Und das halte ich für eine ganz wichtige Erkenntnis, um gleich diesen Text zu verstehen, wenn er ausgelegt wird und wenn wir ihn für uns anwendbar machen wollen. Dass ich verstehe, uns mit mir, wenn ihr euch jetzt umdrehen würdet, ich sehe in alle eure Gesichter, wenn ihr euch anschauen würdet, würde ich sagen, ja, diese ganzen lieben Menschen, die hier sitzen und die hoffentlich noch zu uns kommen werden, die Menschen, die noch gar nicht Gottes Kinder sind, sie sind geschaffen für die Herrlichkeit im Himmel und zwar unabhängig von dem, was ihre bisherige Biografie ausgemacht hat. Egal aus welcher Nation und welchem Geschlecht und welchem Beruf und welchem Stand und welcher Meinung, selbst der politischen Meinung, sie kommen, sind sie für die Herrlichkeit bei Gott berufen. Das sagt etwas aus über dich selbst und über die anderen und über den anderen. Dazu sind wir berufen. Das könnten wir dort gelernt haben. Und wenn wir das bejahen, dann folgen daraus drei Schritte. Also das eine ist, dass wir das verstanden haben. Ihr dürft gerne nicken. Haben wir verstanden, wir sind für die Herrlichkeit berufen. Und zwar unabhängig davon, was wir für eine Biografie mitbringen. Wir gehen mal davon aus, das wäre jetzt der Stand, von dem wir uns einig sind, ja? Den wir bejahen. Dann sagt er, wenn das unser Standpunkt ist, wenn das unser Standort ist, auf dem wir uns bewegen, von dem wir ausgehen, dann sagt er, dann lasst uns doch dem würdig leben. Denn dazu, zu einem Menschen, der sich auf den Himmel freut und der weiß, dass die anderen genauso auf diesen Himmel zuleben, dann wollen wir folgende Dinge anwenden. Wir wollen demütig sein. Demütig sein heißt, einfach erstmal nur nicht sich über den anderen zu erheben. Den anderen gut dastehen zu lassen. Zu schauen, wie kann ich mich dem anderen unterordnen, wie kann ich ihn so tragen, dass der andere in seinem Sein sein darf. Mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Wesenszug, mit seinen Gewohnheiten, dass der andere nicht überfordert wird. Ich möchte so leben, dass der andere nicht überfordert wird. Das ist eine Form von Demut. Ich möchte den anderen stark machen. Ich möchte dem anderen das Gefühl geben und somit auch eine Gewissheit, ich darf sein. Das lässt sich dann leben, wenn wir das alle tun. Das ist die Voraussetzung. Also, wenn wir unterwegs sind in der Erwartung, der andere muss sich doch mir demütigen. Der andere muss dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle, dann funktioniert es nicht. Der Ansatz ist, dass wir uns selbst demütigen für den anderen. Ich entscheide, du entscheidest für dich und sagst, ich möchte ein Augenmerk darauf haben, wie ich den anderen stark mache, wie ich rausbekomme, ich möchte es erfahren, ich werde danach fragen, wenn ich merke, wir reiben uns, ich möchte verstehen, was hat dich jetzt geärgert? Was ist für dich das, was dich hier verunsichert? Was macht dich umtriebig? Was brachte dich dazu, dass du grimmig wurdest oder laut oder dass du dich zurückziehst? Was kann ich tun, damit du zu deinem eigenen Frieden kommst? Ich möchte verstehen, wie du tickst, weil ich nicht du bin. Ich stecke ja nicht in der Haut des anderen. Ich möchte es aber verstehen. Das ist Demut. Wenn wir das alle miteinander machen, das ist das Best-of, oder? Das ist das Best-of. Wenn wir das als Haltung leben, dann sind wir sehr viel in der Kommunikation, sehr viel im Austausch. Wir werden viel miteinander reden müssen. Wir werden aber viel barmherziger miteinander sein können. Wir verstehen, ach ja, Der andere ist ja nicht doof. Der wird ja auch von anderen geliebt, nur nicht von mir. Ja? Und ich komme mit dem anderen nicht klar, nicht weil der doof ist, sondern weil ich meine Persönlichkeit mitbringe. Aber ich möchte nicht meine Persönlichkeit, mein Wesen, meine Theologie, meine Tradition, möchte ich an den erste Stelle stehen. Auch wenn sie aus meiner Perspektive erstmal richtig ist. Aber ich möchte mindestens dem anderen die Chance geben, dass ich ihm die Chance gebe, dass ich ihn verstehen könnte. Das ist Demut. Paulus sagt, die Gemeinde drückt sich darin aus, alles das, was Gott schon über dich gesagt hat, wie er sich dir selber gedemütigt hat. Gott hat genau das mit dir gemacht, mit mir gemacht. Im Philipperbrief heißt es, dass Gott sich in Jesus sogar seinen eigenen Geschöpfen untergeordnet hat, bis dahin, dass er sogar dann für uns gestorben ist. Also wenn wir nur damit begönnen, mal den anderen zu fragen, sagen, was hat dich jetzt geärgert? Oder willst du noch mal kurz erklären, so und so habe ich deinen Satz verstanden, meinst du das damit? Dann ist das doch noch Pillepalle gegen das, die Entscheidung zu sagen, okay, ich bin bereit sogar für dich zu sterben. Denn dann ist ja mein Leben zu Ende und du darfst weiterleben. Hä? Ja, also was ist das für ein Opfer, wenn schon der Herr aller Herren sagt, ich demütige mich unter meine eigenen Geschöpfe, bis dahin, dass ich sterbe. Die Botschaft Gottes über dein Leben ist, ich demütige mich unter dich, obwohl ich der Herr aller Herren bin. Also deswegen sagt Paulus, also wenn wir das schon wissen, wenn du weißt, dass das die Botschaft über dein Leben ist, hallo, dem wollen wir würdig leben. Wir leben doch auf den Himmel zu, wo wir dann diesen Herrn und Meister, diesen Erlöser Jesus dann sehen werden. Darum soll es für mich eine klare, grundsätzliche Haltung sein. Ich möchte, damit wir die Gemeinschaft der Gläubigen sind, damit wir Jesus widerspiegeln, möchte ich demütig sein. Das sagt nichts Negatives über dich und deine Persönlichkeit aus, sondern erstmal nur die Entscheidung, ich möchte meine Sicht auf die Dinge nicht höher stellen als die Sicht der anderen. Ich möchte den anderen verstehen. Das sagt auch noch nicht darüber aus, ob der andere recht hat. Ja? Es ist einfach erstmal nur die Haltung zueinander, die es ermöglicht, viel näher zueinander zu rücken. Vielleicht bleibt man den unterschiedlichen Positionen und man bleibt auch in den Wesenszügen. Und ich werde wahrscheinlich niemals introvertiert sein, höchstens depressiv, ja. Aber wie soll man das aus mir rauskriegen, so zu sein, wie ich bin? Und es gibt Menschen, für die bin ich anstrengend. Meine Gemeinde hat sich immer gefreut, als ich Pastor war, mich einmal im Monat woanders gepredigt habe. Und mein Nachfolger, der neue Pastor, ist ein Introvertierter. Das Gegenstück von mir. Die haben extra einen Introvertierten gebraucht, nachdem ich da 10 Jahre in Herne war. Habe ich den Eindruck. So. Ja, die freuen sich über ihn. Und ich freue mich, dass sie sich über ihn freuen. Dass sie nicht eine Kopie des Langenberg brauchen. Versteht ihr? Wir sind unterschiedlich, weil Gott das für eine gute Idee hält. Darum wollen wir uns untereinander demütigen. Das zweite ist, dass er von der Sanftmut redet. Man kann herrisch sich demütigen, also scheinbar demütigen, sondern wir können uns auch überlegen, auf welche Weise will ich mit den anderen kommunizieren. Wir wollen es in Sanftmut tun, also welche Worte wähle ich? Welchen Tonfall wähle ich? Also sich zusammenzureißen, zu sagen, wow, wenn ich mir vorstelle, in dem Ton würde man mit mir reden, das würde ich nicht wollen. Ich will es so reden, dass der andere sich nicht angegriffen, sondern angenommen fühlt, ernst genommen fühlt. Ich möchte sanft sein. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist für Extrovertierte und je nachdem, was man für einen Charakterzug noch dazu hat, ja. Und dann möchte ich euch bitten, die ihr nicht so seid, seid barmherzig mit denen, die schneller reden, als sie denken können, ja. Das machen die nicht, weil die böse sind. Die müssen sowas von trainieren, sanft zu sein. Je nachdem auch gerade mal, was man vielleicht auch an Elternhaus mit sich hat, was man für eine Mutter oder für einen Vater hatte, wo man harsch war, wo man das so gewohnt ist, harsch im harschen Ton zu reden und das gar nicht böse meint und gar nicht kapiert, wie das war nicht sanft. Ich habe mich schon so bemüht, ja. Aber es wäre ja schon mal was, wenn wir alleine erleben und wissen, der redet jetzt nicht vorsichtig, weil er Angst hat vor mir, ja, sondern er redet vorsichtig, benutzt gewählt Worte und benutzt einen bewussten Tonfall, weil er mich abholen will. Wenn wir das untereinander tun, wenn das ein Wesenszug dessen ist, dass wir sanft sind, dann haben wir eine andere Atmosphäre in Bezug zueinander. Und auch das Gleiche sehen wir wieder über Jesus. Gott ist ein sanfter Gott. Wir sehen ihn einerseits als einen Herrn, als einen Herrscher. In der Bibel wird er manchmal, wenn er irgendwo erscheint, wird er in Gewalt und mit Donnern und Blitzen und Beben und so weiter. Einerseits ist er ein Herr, ein unfassbar mächtiger Gott. Und doch wird dann auch beschrieben, am Ende ist es ein leises Säuseln. Also geht es nur einfach mal um eine Manifestation von Gottes Anwesenheit, wie sich das in solchen äußeren Dingen darstellt. In der Bibel wird uns das an mehreren Stellen berichtet. Aber wir sehen es auch in der Art, wie Jesus redet. Wisst ihr, mit wem Jesus hart geredet hat? Er hat nur mit denen hart geredet, die hochnäsig waren, die sich als die frommen Theologen darstellten, aber über die anderen hinweg lebten, die hart und ungerecht waren, obwohl sie eigentlich die Frommen waren. Mit denen redet Gott hart. Und vielleicht muss Gott manchmal mit dir und mit mir hart reden, weil wir die Frommen sind, aber so unbarmherzig sind und einem falsch leben, weil wir hart miteinander leben. Und mit denen ging Jesus hart ins Gericht. Aber mit all denen, die Barmherzigkeit Gottes suchten, die erkannten, ich bin ein Sünder und ich brauche die Barmherzigkeit Gottes, mit denen war Jesus sanft. Achtet mal darauf. Die berühmteste Situation ist vielleicht diese von dieser Ehebrecherin, zu der nur am Ende sagt, wenn dich doch jetzt hier keiner verurteilt hat, ich verurteile dich auch nicht. Fang von vorne an. Leb neu. Lass die Sünde hinter dir und fang neu an. Das ist sanft. Wir brauchen in unserer Gemeinde, brauchen wir diese grundsätzliche Haltung zueinander, wenn jemand schuldig geworden ist, wenn er vielleicht im Ton sich vergriffen hat, wenn wir seine Charakterzüge nicht mögen oder wenn jemand sogar die Größe hat, sich nach vorne hinzustellen oder zu einem zu euch hinzugehen und um Verzeihung zu bitten, zu sagen, ja klar, ich nehme dich in den Arm. Wir werden jetzt weiterleben, als wäre es nie passiert. Wir entscheiden uns dafür, wir gemeinsam entscheiden uns dafür, das loszulassen. Ich trage es dir nicht mehr nach, ich werde es dir nicht mehr aus Butterbrot schmieren. Manchmal muss man Lösungen dann suchen. Wie wollen wir in Zukunft das so anpacken, dass es nicht wieder passiert? Das ist klar. Vielleicht muss man manchmal einander auch aus dem Weg gehen und sagen, weißt du, wir sind nicht für ein gemeinsames Team geschaffen. Für das große Bild sind wir geschaffen, für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Ja? Vielleicht nicht für das Team. Aber wir wollen Formen finden, dass wir sanft miteinander umgehen können. Das nächste, was er uns vorstellt, dass er sagt, seid geduldig miteinander und füreinander. Geduldig. Also wenn Gott nicht mit uns geduldig wäre. Paulus sagt mal, wir wären gar aus, so übersetzt Luther das. Ja? Wir wären vernichtet. Es gäbe uns nicht, es gäbe mich nicht. Ich hätte kein Recht dazu, kein Recht, hier zu euch zu reden und das Wort Gottes euch auszulegen, wenn Gott nicht mit mir selber geduldig wäre. Und ich weiß selber, vor allem hatte ich Charakterzüge in meiner Jugend, wo ich eigentlich täglich drum gebetet habe, gesagt, Jesus, verändere das. Und am nächsten Morgen hatte ich dasselbe schlechte Gewissen wie am Tag zuvor. Und es hat sich nichts geändert. Ich habe irgendwann mich nicht mehr getraut, Jesus um Vergebung zu bitten, weil ich dachte, es lohnt sich doch nicht. Du kannst mir irgendwann nicht vergeben. Ich kriege es doch nicht unter die Füße. Dass ich heute hier stehe und das so fröhlich predigen darf, ist, weil ich verstanden habe, doch, das darf ich. Gott ist mit mir geduldig. Es ist mir nicht egal, wo ich Charakterzüge zeige, die ihm nicht gefallen. Es ist ihm nicht egal, aber es ist ihm auch nicht egal, wenn ich dann komme und mit meiner Schuld komme, weil er weiß, wo mein Herz ist. Und wenn Jesus weiß, wie dein Herz ist, dann komm immer wieder hin. Er ist geduldig mit dir. Und das wollen wir auch miteinander leben. Wir sind, die Gemeinde ist dieses Bild Gottes. Die Gemeinde spiegelt Jesus wieder in seiner Geduld. Und wenn du hingehst und die Größe zeigst und sagst, ich möchte, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte dir die Chance geben, mit mir geduldig zu sein. Indem ich hinkomme zu dir und dich um Verzeihung bitte. Dann gibst du dem anderen die Chance, sich in Geduld mit dir zu üben, weil du es ihm leichter machst. Weil du deine Schwäche erkannt hast und bekannt hast und angezeigt hast. Oder jemand kommt zu dir und sagt, ich möchte dir mal zeigen, wie ich dich erlebe und wie mich das anstrengt. Dass du nicht pikiert bist und nicht denkst, boah, das, wie kann man das mir sagen? Sondern zu sagen, eigentlich ist das ein Ausdruck von Sanftheit. Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Es ist ein Ausdruck von Liebe, dass jemand zu mir sagt, so erlebe ich dich. Vielleicht hilf mir, dass ich dich anders sehen kann. Wie können wir so miteinander eine Lösung finden, dass wir beide im Frieden sein können? Dass wir beide sein dürfen? Lass uns darüber reden. Das ist nicht ein Ausdruck von Überheblichkeit, vor allem wenn es sanft geschieht, mit sanften Worten, sanften Ton, nicht brüskierend, nicht im Vorwurf. sondern es ist ein Ausdruck von Liebe, von Wertschätzung, dass ich dem anderen die Möglichkeit gebe, mich selbst zu verstehen oder zu sehen, wie andere mich erleben. Ich habe es sehr geschätzt, dass meine Ältesten mal zu mir gesagt haben, Nils, an dieser und jenen Stelle, da vergreifst du dich immer in deiner Art. Der Ton ist da nicht angemessen. Die Wortwahl, die hilft nicht weiter. Die ist eher bedrängend als ermutigend. Dass ich bin dankbar. Das natürlich tut, denkst du erst, hört, das bin ich doch gar nicht. Doch, das bin ich. So haben meine Ältesten mich gesehen und haben mich darauf angesprochen. Warum? Um mich selbst zu schützen. Um selber mein Standort in der Gemeinde gut zu haben. Zu sagen, du sollst dich nicht selbst demontieren als Pastor und als Mitältester. Also es ist ein Ausdruck von Wertschätzung, von Liebe, wenn wir einander das Herz öffnen und wenn wir einander die Möglichkeit geben, geduldig zu sein. Lebt also nicht aus dem Motto heraus, die anderen müssen mit mir geduldig sein. Die müssen mich halt so nehmen. Das ist Authentizität. Das ist ein Wort, wa? Das lieben wir. Ganz viele Christen leben und sagen, ja, ich bin halt authentisch. Ja, diese Authentizität braucht kein Mensch. Keiner. Ja, höchstens du selbst. Die anderen müssen an mir Demut trainieren. Nein, nein. Nein, nein. Geduld. So, wir sind bei der Geduld. Ich möchte nicht der Grund sein, dass andere an mir Geduld trainieren, sondern ich möchte trainieren, an dem anderen geduldig zu sein. Weil ich ja auch darauf baue, dass andere mit mir geduldig sind. Vielleicht könnte man das Ganze unter diesem letzten Begriff der Liebe zusammenfassen. Einander in Liebe tragend. Weil diese ersten drei Dinge eigentlich Ausdruck von Liebe sind. Und ich finde es schön, dass nicht allein einfach der Begriff der Liebe, wir sollen einander lieben, da nur steht, sondern dass es runtergebrochen wird in praktische Teile des Lebens. Weil Liebe ist so allgemein. Ja? Liebe ist ja nicht so greifbar, nicht so packbar. Liebe wird dann verständlich, wenn wir uns vorstellen, ich tue es dann, wenn es anstrengend ist. Und ich tue es, weil ich dem anderen das gönne. Das ist Liebe. Deswegen steht dabei, in Liebe tragend. Den anderen lieb zu haben, wenn alles leicht läuft, wenn man die gleiche Meinung hat und vielleicht, wenn es romantisch ist oder irgendwie charmant. Das ist nicht Liebe. Liebe wird ja dann sichtbar, wenn es anstrengend wird. Dann merkt man, ob man einander lieb hat. Ob man den anderen trägt. Und sagt, du darfst sein. Gott hat dich so lieb, er ist für dich gestorben, so wie du bist. Und vieles von dem, was du bist, ist nicht Sünde, sondern ist deine Persönlichkeit. Und damit hat er dich lieb und damit wird er dich eines Tages mit in den Himmel holen. Und ich werde auch da sein. Mist. Ja. Ich will dich tragen, weil ich darauf setze, du trägst mich auch. Du hast mich lieb und diese Liebe drückt sich nicht in dem Gefühl aus, in der Entscheidung, ich bin für dich. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Unabhängig von dem, was vorher gelaufen ist. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Das ist Liebe. Das sehen wir bei Eltern zu den Kindern, das sehen wir bei Partnern, das sehen wir in Freundschaften, das können wir in der Gemeinde erleben. Egal was war, egal wie anstrengend, egal wie unterschiedlich wir sind, aber wenn du mich brauchst, dann bin ich da. In Liebe einander tragend. Das ist nicht nur einfach ein Fürwahrhalten, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will den anderen in Liebe tragend. Das passiert nicht automatisch, das weiß ich. In Vers 3 heißt es, ich habe das in Luther da stehen, seid bemüht oder befleißigt euch. Hier heißt es, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Befleißigt euch oder bemüht euch. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Aber jede Entscheidung ist eine anstrengende. Übrigens entsteht jede Entscheidung, die wir machen, ist immer begründet, oftmals nicht mehr kopfbewusst entschieden, sondern intuitiv, weil wir eine Begründung haben. Warum tue ich das? In aller Regel. Warum setze ich mich hin? Weil die anderen sich hinsetzen. Ja, weil der Gottesdienst beginnt. Warum halte ich gerade meinen Mund? Weil alles mal. Wir haben immer einen Grund. Warum mache ich etwas? Warum höre ich zu? Weil es mich interessiert. Warum schreibe ich ab? Weil es mich nicht interessiert. Es gibt immer einen Grund, warum wir etwas tun. Das ist immer der Anfang. Und das ist hier mit all diesen Dingen auch. Wir entscheiden uns dafür, sagen, weil ich verstanden habe, wer ich bin, woher ich komme. Ich bin ein Gotteskind geworden. Weil ich das bin, weil ich auf den Himmel zulebe. Darum will ich das leben. Darum will ich das. Und darum bin ich auch in der Lage, mich zu bemühen. Mich anzustrengen, mich dafür zu entscheiden, sagen, stopp, runterfahren. Welche Worte brauche ich jetzt? Welchen Ton brauche ich? Welche Mimik brauche ich? Ja? Was ist jetzt dienlich? Damit deutlich wird, wie Jesus ist, die sich in unserer Gemeinschaft ausdrückt. Befleißigt euch, heißt es. Und das ist also anstrengend. Und zwar befleißigt euch, den gemeinsamen Geist zu bewahren. Kommen wir gleich hin, war ich eigentlich zu schnell. Befleißigt euch darin, einen gemeinsamen Geist zu haben. Das heißt nicht, dass wir in allen Dingen die gleiche Meinung haben müssen, sondern die gleiche Haltung. Die Haltung haben wir uns vorhin angeschaut. Diese vier Dinge. Das ist meine Haltung. Ich möchte den anderen in Liebe tragen. Ich möchte demütig sein. Ich möchte geduldig sein. Ich bin sanftmütig. Das ist meine Haltung. Das ist unsere gemeinsame Haltung zueinander, weil darin Gottes Wesen in dieser Gemeinde sichtbar wird, unabhängig von unseren Herkünften. Und dazu bemühe ich mich. Das ist die Einheit des Friedens. Nicht die gleiche Meinung in allen Dingen, sondern die Grundhaltung. Denn dann können wir eine Menge ertragen und miteinander durchstehen. Und eine Menge Dinge auch lösen. Und eine Menge auch an Kompromissen finden. Es geht nicht um theologische Kompromisse. Ja? Es geht nicht um die Grundwahrheit, die Grundfesten in eine Relation zu bringen, sondern überhaupt miteinander Wege zu finden, wie leben wir Gemeinde, welche Formen der Kommunikation, der Struktur wollen wir schaffen, weil wir uns darin einig werden. Wir schaffen Formen gemessen am Wort Gottes. Und nicht meine Sicht darauf allein ist die richtige, sondern ich bin demütig, gehe demütig daran. Das Band des Friedens. So, und dann gibt es nochmal tatsächlich zum Schluss wieder so eine Art, ein bisschen eine Begründung von Paulus. Also in der Mitte steht dieses Befleißigen, das wollen wir tun. Am Anfang stand eine Begründung, am Ende steht eine Begründung. Und die Begründung wird nochmal anders aufgezählt. Nämlich, dass er sagt, wir sind doch ein Leib. Könnte auch sagen, wir sind wie ein Puzzle. Am Anfang hat er das Bild des Puzzles, ja. Kann aber auch sagen, wir sind ein Körper. Jedes einzelne Gliedmaß hat ja eine andere Funktion. Wir alle haben unterschiedliche Funktionen für diese Ortsgemeinde. Und diesen Teil möchte ich übernehmen in meiner Gemeinde. Wir sind ein Leib, wir sind also nur eine Gemeinde. Wir haben einen Heiligen Geist, das fühlt sich manchmal nicht danach an und ich verstehe es auch noch nicht. Wie können Menschen, die denselben Heiligen Geist haben, manchmal auf so unterschiedliche Erkenntnisse kommen? Ich kapiere es nicht, aber ich bin auch nicht Jesus. Aber er lässt es zu. Und er sagt, wenn wir aber die gleiche Haltung haben und wenn ich mir bewusst bin, in dem anderen, der ein Gotteskind geworden ist, ist derselbe Geist, auch wenn eine andere Erkenntnis dabei rauskommt, dann halte ich aber erstmal daran fest, der andere ist genauso vom Heiligen Geist erfüllt und wir haben jetzt die richtige Haltung, eine geistliche Haltung, wie wir jetzt mit dieser unterschiedlichen Erkenntnis umgehen. Wir haben die gemeinsame Hoffnung. Wir haben denselben Himmel, auf dem wir zuleben. Die Herrlichkeit bei Gott. Wir haben doch denselben Herrn Jesus, wir haben alle den gleichen, der uns dasselbe Vorbild ist. Danach will ich streben. Ich habe den gleichen Glauben, also sprich dasselbe Evangelium, dieselbe gute Nachricht von der Befreiung meiner Schuld und die Vorfreude auf den Himmel, meine Erlösung. Das ist dieselbe Botschaft, die verbindet mich doch mit dem anderen, obwohl ich mir das bei dem anderen gar nicht vorstellen kann, weil sich das nicht so anfühlt. Es ist auch dieselbe Taufe. Es geht jetzt nicht um die Taufformen, also jetzt, ob man jetzt als Baby getauft wird, Glaubenstaufe. Das ist nicht die Thematik an dieser Stelle, sondern zu sagen, die Taufe ist doch in Christus getauft. Alle, die Gotteskinder geworden sind, machen wir es jetzt mal unabhängig von der Taufform. Da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Traditionen, in denen wir hier in dieser Gemeinde sind. Aber es geht um dieses Verstehen, wo ich Christus in mein Leben gelassen habe, habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen. Ich bin nicht mehr Herr meines alten Lebens, sondern Christus ist der Herr meines neuen Lebens geworden. So, wir haben diese gemeinsame, die gleiche, dieselbe Taufe. Es gibt nur eine Taufe, nämlich in Christus gestorben und auferstanden. Und es gibt nur ein Gott und ein Vater. Und dieser Vater, das ist total irre, wie er es formuliert, er ist Vater über uns allen. Steht es da schon? Ja, ist ganz unten, ist das zu sehen. Er ist Gott und Vater aller über uns allen. Das verbindet uns. Er ist es auch durch uns alle. Also wenn er durch uns Vater ist, macht es nämlich deutlich, wir sind alle miteinander Geschwister. Dann haben wir denselben Papa. Ja? Und wer Kinder hat, weiß, wie unterschiedlich Kinder sein können. Und wir waren 5 zu Hause, jetzt selber haben meine Frau und ich 3 Kinder. Unterschiedlicher geht es kaum, empfinde ich so. Sie haben dieselben Eltern. Und sie gehören trotzdem zueinander. Und die können sich zanken wie die Kesselflicker Und wenn es darauf ankommt, drücken und herzen sich und können miteinander heulen und leiden. Ja? Und die Gemeinde darf ein Ort sein, wo man sich gerne auch mal zankt wie die Kesselflicker. Aber wo man am Ende weiß, ey, in Wirklichkeit gehören wir zusammen, wir haben denselben Papa. Und am Ende setzt man zusammen und heulen miteinander und nehmen einander in den Arm und sagen, so, wir haben es jetzt gelöst oder wir lösen es morgen weiter. Ja? Jetzt machen wir Schluss. Wir machen jetzt Schluss, jetzt gehen wir schlafen. Aber am Ende ist schon mal klar, wir gehören aber zusammen. Wir haben einen und denselben Vater. Er wird Vater durch dich, wird doch Gott als Vater erst sichtbar, weil er doch dein Papa geworden ist. Also durch alle und auch in allen. Auch der andere, der so anders tickt als du, hat den Vater im Himmel in seinem Herz. Er ist auch in dem anderen, ist der Papa des Himmels zu sehen. Weil in der Persönlichkeit des anderen, die Gott in den anderen hineingelegt hat, stellt sich Gott dar, wie ein Vater ist oder wie eine Mutter ist. Die Wesenszüge Gottes, seine unterschiedlichen Wesenszüge sind in den unterschiedlichen Wesenszügen von dir und von mir zu sehen. Und wenn das unser Herz erfasst, dann wünsche ich euch, dass das gerade jetzt nicht eine Appellpredigt war, sondern eure Seele berührt hat, dass du verstehst, ich darf sein. Und aus diesem Sein dürfen, aus diesem Frieden, dieser tiefen Gelassenheit, ich darf sein. Ich möchte aus diesem gewissen Wissen heraus auch den anderen genauso sehen und mich darin üben, ihm das auch zu zeigen. Ich will dem anderen zeigen, wie Gott ihn sieht in meinem Verhalten. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind ein Leib, wir haben einen Papa im Himmel. Ich bete mit euch. Lieber Vater im Himmel, ich freue mich so dermaßen, dass es dich gibt. Es berührt mich zutiefst, wenn ich weiß, dass ich in einer Ortsgemeinde aufschlagen kann, egal wo ich bin, in Deutschland oder auch in anderen Nationen. Wenn ich irgendwo bin, komme ich zu Geschwistern und merke, hier bin ich zu Hause. Hier sind Menschen, die mich annehmen, obwohl ich so bin, wie ich bin. Jesus, ich danke dir für die Unterschiedlichkeit von Menschen. Ich bin so begeistert davon, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, weil ich merke, wie wertvoll die Andersartigkeit des anderen ist. Weil die so anders ist als ich. Dass sie überhaupt nicht könnte. Dass mir zuwider, also so ganz anders ist als ich. Und doch so wohltuend ist, so gut ist. Dass unsere Unterschiedlichkeit bestimmten Menschen Heimat gibt. Jesus, ich danke dir, dass du uns verbindest in dieser Unterschiedlichkeit. Wir wollen miteinander, auch als Ortsgemeinde. Wir wollen es als EG mit unseren unterschiedlichen Gemeinden. Wir wollen dich widerspiegeln. In unserer Gemeinsamkeit sollst du erkennbar sein, Herr Jesus. Bitte dich darum, dass du diese Bereitschaft in uns erwächst, weil unser Herz das versteht. Und ich bitte dich, dass das Wirkung wird, sichtbar wird. Dass wir selber getröstet und aufgefangen werden in unserer Geschwisterschaft, dass wir es selber erleben und empfangen können und dass wir es selber auch geben. Danke, Jesus, für deine gute Botschaft an uns. Amen.